Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Prof. Hallo Walter.
Herzlich willkommen, Martin.
Danke.
Worum geht es heute?
Wir besprechen heute wieder Fragen. Mir gefallen die Themen, die die Menschen anschneiden. Beim letzten Mal hatten wir das schöne Bibelstudium zu Römer 3. Schauen wir, was heute herauskommt.
Und wohin es führt.
Lass uns beten. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengebracht hast. Wir bitten dich wieder um deinen Segen, dass du unseren Verstand und den der Zuschauer mit deinem Heiligen Geist erleuchtest. In Jesu Namen, Amen.
Wir sagten schon das letzte Mal, dass Fragen sehr, sehr wichtig sind. Als ich noch an der Universität war, genierten sich die Studenten manchmal, Fragen zu stellen. Denn andere verspotteten sie vielleicht oder machten sich über sie lustig. Aber ich war schon immer davon überzeugt, dass es keine irrelevanten Fragen gibt. Eine Frage ist etwas, das einer Antwort bedarf. Und möge Gott uns helfen, dass wir nach dem besten Vermögen Antworten geben können. Und wenn wir etwas nicht wissen, dann müssen wir eben sagen, das wissen wir nicht.
Genau.
Gibt es jemanden, der uns helfen kann?
Ich habe einmal gehört, dass die einzige dumme Frage die Frage ist, die nicht gestellt wird.
Richtig, das ist gut formuliert. Die erste Frage, die wir erhielten, lautet: Es gibt einen Vers in der Bibel, der besagt, als Jesus starb, ging er hin, um jenen zu predigen, die zur Zeit Noahs starben. Was bedeutet das? Nun, im Glaubensbekenntnis verschiedener Kirchen gibt es diesen Satz, dass er in die Hölle hinabsteigt. Aber in der Bibel ist dieses Wort Hölle tatsächlich Grab. Wenn man jetzt aber die Vorstellung von Hölle hat, dass es dieser Platz ist, an den nach dem Tod die Menschen kommen, die nicht mit Gott im Reinen gestorben sind, dann kann diese Verwirrung entstehen. Und es gibt einige Verse, die anscheinend andeuten, dass man das so interpretieren sollte. Die Verse, auf die hier Bezug genommen wird, sind 1. Petrus 3, 18 bis 20. Lesen wir, was hier steht. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Hier haben wir den Erlösungsplan. Damit er uns zu Gott führte. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Das ist einfach die Feststellung, dass Christus für unsere Sünden starb und dass er von den Toten auferstand. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden.
While the ark was a preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved.
Now das wollen wir einmal sorgfältig analysieren. Er nimmt hier Bezug auf den Geist. Er wurde lebendig gemacht nach dem Geist. Er stand also von den Toten auf. Durch den gleichen Geist predigte er den Geistern im Gefängnis. Die Bibel nennt das Grab ein Gefängnis. Diese Menschen sind jetzt also tot. Der Heilige Geist hat einmal auch an diese Menschen gewirkt, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute. Die Frage ist jetzt, ob Gott damals, zu Noahs Zeit, durch seinen Heiligen Geist an diesen Kindern des Ungehorsams wirkte. Ja oder nein?
In the times of Noah, yes or no? Yes.
Ja,
selbstverständlich. Lesen wir das also auf diese Weise. Dieser Heilige Geist war auch in den Tagen Noahs aktiv. Diese Leute sind jetzt tot, aber zu Noahs Zeit wirkte der Geist an ihnen, wie er auch heute an uns arbeitet.
The Spirit worked with them as he is working with us today.
Als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durch das Wasser hindurch. Im Grunde sagt dieser Vers, dass der Heilige Geist, der in uns wirkt in der Vergangenheit, an jenen wirkte, die jetzt tot sind, aber zur Zeit Noahs lebten. Sie besagen nicht, dass Jesus an einen Ort namens Hölle ging und zu den Menschen dort sprach. Das ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man weiß, dass das Wort Hades Grab bedeutet. Würde es diese Verwirrung nicht geben? Was hat im Grunde diese Verwirrung hervorgebracht? Die Lehren der Kirchen.
Richtig.
Und woher haben sie diese Lehren? Von Rom.
Wie rechtfertigen wir im Licht von Johannes 20, Vers 23 unsere Überzeugung, dass Menschen keine Sünden vergeben können?
Letztendlich sagen diese Verse, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Gehen wir zu einigen Bibelversen, um hier mehr Klarheit zu bekommen. Lukas 5, Vers 21. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben, außer Gott allein? Das heißt, in jenen Tagen war es allgemein bekannt, dass nur Gott allein Sünden vergeben kann. Denn Jesus hatte zum dem Menschen, den er heilte, gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und das sieht man für Gotteslästerung. Man kann jetzt schon den Schluss ziehen, dass nur Gott Sünden vergeben kann. In diesem Licht müssen wir die anderen Verse interpretieren. Auch Paulus spricht das an. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheit dieses Lebens? Ist es deshalb für euch nicht möglich, Dinge zu beurteilen, die in einer einfachen Gemeinde geschehen? Im Grunde sagte Jesus, wenn die Kirche eine einfache Sache beurteilt, nehmen wir an, ein Mann ist beim Ehebruch ertappt worden, dann hat die Kirche das Recht, das zu beurteilen und zu sagen, dieser Person soll ein Tadel erteilt werden, denn er hat das Gesetz gebrochen. Und wenn er es nicht berichtigen will und nicht bereut und nicht wieder mit Gottes Prinzipien ins Reine kommt, bleibt er ausgeschlossen. Sagen wir, er ist mit jemandem zusammengezogen, während er noch verheiratet ist. Dann lebt er in Übertretung des Gesetzes. Die Kirche, die die Standards kennt, sagt, tut uns leid, du stehst unter Gemeindezucht. Wenn er dann bereut und entsprechend handelt, wird die Kirche ihn wieder aufnehmen. Gott anerkennt das Urteil der Gemeinde als richtige Vorgehensweise. Das bedeutet nicht, dass die Sünde des Einzelnen durch die Kirche vergeben ist.
Nein.
Sondern es bedeutet, dass sie die Befugnis haben, einen Sachverhalt zu beurteilen und basierend auf göttlichen Prinzipien Empfehlungen zu geben. Das bedeutet es.
Bitte stelle nur anhand der Bibel eine gute Beweisführung für die Lehre vom Untersuchungsgericht auf.
Es gibt viele Menschen, die sagen, die Adventisten liegen falsch mit ihrem Untersuchungsgericht. Das Wort Untersuchungsgericht findet sich nicht in der Bibel. Das bedeutet aber nicht, dass das Prinzip eines Untersuchungsgerichts nicht in der Bibel zu finden wäre. Jede Gerichtsverhandlung hat verschiedene Phasen. Wenn ein Fall vor einen Richter kommt, gibt es zuerst immer eine Diskussion, ob derjenige schuldig ist oder nicht. Oder anders gesagt, es findet eine Untersuchung statt.
Ja.
Ob man es so nennt oder nicht, aber darum geht es doch bei einer Gerichtsverhandlung. Und sobald diese Untersuchung durchgeführt ist, kann ein Urteilsspruch erfolgen. Nach dieser Urteilsverkündung wird das Urteil vollstreckt, also ausgeführt. Man hat also die Untersuchung, den Urteilsspruch und das Vollstrecken des Urteils. Das sind die Phasen eines Gerichts. Wie ist es mit der Bibel? Spricht sie in irgendeiner Form über diese Dinge? Beleuchten wir das sehr sorgfältig. Eines vorab. Es gibt ein Gericht in der Bibel. Wir wissen das. Wir können es im Neuen und im Alten Testament finden. Ein fortlaufendes Thema. Es gibt also ein Gericht. Lesen wir dazu ein paar Verse. Prediger 12, 13 bis 14. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehren hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Es wird also ein Gericht geben.
Definitiv.
Und wer hält dieses Gericht?
Gott.
Gott. Zweitens ist das Gericht über alle Menschen. Römer 14, Vers 10. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Das ganze Gericht ist Christus übergeben. In einem gewissen beachtenswerten Sinn wird auch Christus selbst beurteilt.
Ja.
Denn da gab es diesen Krieg im Himmel und Satan klagte die Regierung Gottes an. Das heißt, er warf Jesus Christus unlautere Praktiken vor, weil er Satan aus dem Himmel ausgeschlossen hatte und gleichzeitig für Adam und Eva Erlösung vorsah.
Ja.
Also steht auch Christus und seine Gerechtigkeit, sein korrektes Handeln gewissermaßen auf dem Prüfstand. Drittens, das Gericht ist für die Gerechten und die Gottlosen. Prediger 3, Vers 17. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen. Denn alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Es wird die Gerechten und die Gottlosen geben. Jesus spricht von den Schafen und den Böcken, den guten Fischen und den schlechten Fischen. Es wird eine Trennung geben. Bis jetzt haben wir festgestellt, dass es ein Gericht geben wird. Das Gericht wird für die Gerechten und die Gottlosen sein. Keiner ist davon ausgenommen. Wir alle werden vor dem Richterstuhl Christi stehen. Paulus stellt klar heraus, dass man als Mensch das Herz und die Motivation dahinter nicht beurteilen kann. Überlass das Gott. Viertens, es wird eine Untersuchung geben, denn die Aufzeichnungen in den Büchern werden geöffnet.
Ja.
Daniel Kapitel 7, Vers 10. Nun, wir können es hier lesen, aber wir können auch die Bibel zur Hand nehmen.
Genau.
Ich mag es immer, direkt zur Bibel zu gehen. Und wir können uns das Buch Daniel ansehen. Und Daniel Kapitel 7 aufschlagen. Interessanterweise beschreibt er in Kapitel 7 diese Tiere, die auftauchen, diese Königreiche, die auftreten werden. Und ab Vers 9 haben wir einen neuen Absatz. Und hier steht, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbegabter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen für ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Nun, Martin, wo findet diese Szene statt?
Im Himmel.
Ja, es findet im Himmel statt. Und Bücher wurden geöffnet.
Ja.
Welche Bücher sind das? In der Bibel werden verschiedene Bücher erwähnt. Es gibt das Buch des Lebens.
Ja.
Übrigens, wer steht denn im Buch des Lebens?
Jeder Mensch.
Jeder Mensch steht im Buch des Lebens. Christus starb für alle Menschen. Aber kann unser Name daraus entfernt werden?
Leider ja.
Leider ja. Und worauf gründet sich dieses Entfernen? Auf unsere Handeln.
Auf die Werke.
Und Werken. Und auch unseren Entscheidungen. Ich sah fortwährend hin, wegen des Lammes, der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Wenn diese Szene im Himmel stattfand, werden wir unten hochfahrende Reden halten. Und es sieht die Zeit an sich vorbeiziehen, bis zu dem Punkt, an dem diese Macht vernichtet wird.
Ja.
Letztendlich berichtet uns Daniel 7 von einer Gerichtsszene, die im Himmel stattfindet. Und Bücher werden dabei geöffnet. Warum öffnet man denn Bücher?
Um hineinzuschauen, was darin steht, um darin zu lesen, worüber sie berichten.
Und um zu untersuchen, ob jemand ins Buch des Lebens gehört oder nicht.
Genau.
Gab es Werke, sodass der Name nicht aus dem Buch getilgt wird? Hatte derjenige Glauben und so weiter? Lukas 21, Vers 36. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das heißt also, dass eine Zeit kommen wird, in der man vor dem Sohn des Menschen stehen wird und ihm Rechenschaft geben muss. Doch die Bücher wurden schon vorher im Himmel gelesen. Okay. Der fünfte Punkt. Der Urteilsspruch wird stattfinden. Es braucht also die Untersuchung. Die Bücher wurden geöffnet. Pass also auf, wie du dein Leben führst, denn du wirst einmal Christus selbst gegenüberstehen und mit dem konfrontiert werden, was bei dieser Untersuchung herausgefunden wurde. Und dann erfolgt der Urteilsspruch. Und einige werden, wenn sie den Urteilsspruch hören, rufen: Herr, Herr, haben wir in deinem Namen nicht viele Wundertaten vollbracht?
In deinem Namen.
In deinem Namen? Dann wird er ihnen sagen: Weicht von mir. Jetzt kommt dieses besondere Wort, ihr, die ihr Anomia verübt, gegen das Gesetz Gottes. Das dürfen wir nicht vergessen. Offenbarung 22, Vers 11 sagt: Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. Das bedeutet also, wenn diese Untersuchung zu Ende gebracht ist, und zwar für die ganze Menschheit, dann zieht Gott eine Linie und trennt. Von jetzt an soll der Ungerechte weiterhin ungerecht bleiben und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit. Wenn man heilig ist, wird man heilig bleiben. Wenn man unheilig ist, wird man unheilig bleiben. Das heißt, die Gnadenzeit ist vorbei. Das ist ein finaler Schlusspunkt der Gerichtsszene. Offenbarung 22, Vers 12 sagt: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Jetzt habe ich eine Frage. Er sagt, er kommt bald und er bringt seinen Lohn mit sich. Was ist dieser Lohn?
Nun, es wird entweder ewiges Leben oder die Verdammung für alle Ewigkeit sein.
Okay.
Sozusagen der Urteilsspruch des ganzen Untersuchungsgerichts.
Die Entscheidung muss also wann stattfinden? Vorher?
Ja.
Oder nach seinem Kommen?
Nein, schon vorher.
Ansonsten könnte er ja seinen Lohn nicht mitbringen.
Genau, das ginge nicht.
Offensichtlich gibt es diese Untersuchung und auch die Verkündung am Ende der Gnadenszeit. Und wenn er kommt, wird er seinen Lohn mitnehmen. Nun, wie sieht es denn mit der Auferstehung aus? Gibt es mehr als eine Auferstehung? Man hat die Auferstehung der Gerechten und die übrigen Toten wurden nicht lebendig, nicht wahr? So sagt die Bibel. Und wie lange bleiben sie in den Gräbern?
1000 Jahre.
Ja, 1000 Jahre. Also nur wenn man an der ersten Auferstehung teilhat, gehört man zu den Erlösten. Aber das sind sehr schlechte Nachrichten, wenn man bei der zweiten Auferstehung dabei ist. Denn das bedeutet, dass man auf ewig verloren ist. Der sechste Punkt lautet, es wird eine Vollstreckung des Gerichtsurteils geben. Wir sind jetzt durch alle Phasen hindurchgegangen. Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht, flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Nun, das findet nach den 1000 Jahren statt. Das ist die zweite Auferstehung. Man hat den großen weißen Thron. Die ungerechten Toten werden auferweckt und sie sind mit den Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert. Wenn sie nicht im Buch eingeschrieben gefunden wurden, werden sie in den Feuersee geworfen. Der Vers 14 hat diesen Feuersee definiert. Lesen wir Vers 14. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Das ist die endgültige Vernichtung der Gottlosen. Der zweite Tod, von dem es keine Auferstehung gibt. Ich möchte noch einen siebten Punkt anfügen. Es wird eine Reinigung von der Übertretung geben. Man muss ja von seiner Übertretung gereinigt werden, weil alle gesündigt haben und des Ruhmes ermangeln, den sie vor Gott haben sollten. Hebräer 12, Vers 23 sagt uns, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Er bezieht sich auf die Gemeinde und sagt, hier sind Menschen, die nicht länger ungerecht sind, sondern jetzt für gerecht erklärt wurden. Wir müssen sehr vorsichtig sein, wie wir das studieren. Punkt 8. Es wird ein Fürwürdigbefinden der Gerechten geben, noch vor dem zweiten Kommen Christi. Es muss vor dem zweiten Kommen Christi stattfinden, denn sonst könnte es keinen Lohn und keine Auferstehung der Gerechten geben. Denn sie müssen vorher für gerecht erklärt werden.
Genau. Ansonsten müssen alle auferstehen, dann würden sie für gerecht erklärt werden und die übrigen müssten wieder sterben.
So läuft es aber nicht ab. Es gibt nur die Auferstehung derer, die in Christus gestorben sind. Und sie sind für würdig befunden worden. Es ist wichtig, dass wir das studieren. Und zwar sorgfältig. Lukas Kapitel 20, Abvers 34 sagt, da sagte Jesus zu ihnen, die Kinder der jetzigen Weltzeit heiraten und werden verheiratet. Diejenigen aber, welche würdig befunden worden sind, an jener Weltzeit und an der Auferstehung der Toten teilzuhaben, die heiraten weder noch werden sie verheiratet.
And the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage.
Wir nehmen diesen Vers jetzt nicht dazu, um die Ehe zu besprechen oder wie Ehe im Himmel einmal aussehen wird. Es geht nur darum, für jene Welt und die Auferstehung der Toten würdig befunden zu werden. Sie müssen für würdig befunden werden. Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet, dass es eine Begutachtung gegeben hat, um zu sehen, ob man würdig ist.
Es muss eine Untersuchung gegeben haben, um zu sehen, ob man würdig ist. Nun, dieses Fürwürdigbefinden findet sich auch in Lukas 21, Vers 36. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Bei der Untersuchung muss man für würdig befunden werden, sonst kann man nicht an der ersten Auferstehung teilhaben. Sehen wir uns dieses Wort für würdig befunden werden einmal an. Das Wort ist Kataxio. Und es steht in Strong's Konkordanz. Für völlig würdig gehalten werden, als würdig gelten. Nach Moulton und Milligan bedeutet dieses griechische Wort nicht würdig machen, sondern als würdig gelten. Und hier haben wir wieder den Unterschied zwischen dem Katholizismus und dem Protestantismus. Der Katholizismus lehrt, dass man würdig gemacht wird. Die protestantische Lehre sagt, dass man für würdig angesehen wird. Es geht also um zugerechnete und verliehene Gerechtigkeit. Beide erlangen wir durch Glauben. Und deshalb wird man würdig befunden. Das Geschenk ist immer ein Geschenk des Gebenden und nicht etwas, was man aus sich letztlich erreicht. Es ist eine zugerechnete und verliehene fremde Gerechtigkeit, damit niemand sich rühme. Ich hoffe, das beantwortet die Frage, ob es eine Untersuchung gibt oder nicht.
Ich hoffe, dass das auch zeigt, dass diese Untersuchung vor Jesu Wiederkunft stattfindet.
Sie muss vorher stattfinden, sonst könnte es keine Auferstehung der Gerechten geben, bei der die Ungerechten unbeachtet bleiben.
Findet Satans Nachahmung der Wiederkunft Jesu vor oder nach der Gnadenzeit statt?
Macht es irgendeinen Sinn, Menschen nach dem Ende der Gnadenzeit zu verführen?
Nein.
Nein. Also muss jegliche Verführung, durch die Menschen einer bestimmten Lehre folgen sollen, vor dem Ende der Gnadenzeit stattfinden. Dass Satan als Engel des Lichts verkleidet auftritt, wird also vor dem Ende der Gnadenzeit stattfinden. Und er wird dabei die Worte Christi im Mund führen, um Menschen von der Wahrheit und dem Gesetz Gottes wegzuführen und um damit seinen Standpunkt rüberzubringen. Menschen werden dadurch verführt. Aber die ihre Bibel kennen, werden wissen, dass Jesus Christus nicht auf diese Art wiederkommt.
Stimmt.
Denn erstens sagt die Bibel, dass die Gerechten ihm in der Luft begegnen. Das bedeutet, seine Füße werden diese Erde nicht berühren. Während dieser Hochstapler in verschiedenen Städten sichtbar werden wird, wo er auf dem Boden herumlaufen wird. Und seine Worte werden dem Wort Gottes nicht entsprechen. Er wird zum Beispiel sagen, dass der Sabbat verändert wurde. Aber es gibt keine Aussage in der Bibel, dass das der Fall ist.
Man sollte das nicht zu leicht nehmen. Er wird auf eine Weise erscheinen, die es einem schwer macht zu unterscheiden. Man muss fest in Gottes Wort verankert sein.
Ganz genau. Er ist ein Meister der Verführung und er war von Anfang an ein Lügner.
Was bedeutet es, im Geist zu wandeln? Galater 5, Vers 16.
In Kolosser 1, Vers 27 lesen wir, ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was bedeutet es also, im Geist zu wandeln?
Christus in sich zu haben.
Ja, es bedeutet Christus in euch. Wer tut die guten Werke, wenn Christus in uns ist?
Na, er.
Genau, er wirkt in uns. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Kann Christus uneins sein mit seinen eigenen Lehren?
Nein.
Was sind also die Kriterien, um zu beurteilen, ob jemand im Geist wandelt oder nicht?
Ob er das Gesetz hält und sein Wandel gemäß der Bibel ist.
Ein Wandel gemäß der Bibel. Und das tun, was die Bibel sagt. Denn dazu kam Christus. Er war die Verkörperung des Gesetzes. Wenn man also wissen will, ob jemand gerechtfertigt ist oder nicht und ob er im Geiste wandelt, muss man sich fragen, wie es Jakobus gesagt hatte. Wenn die Werke nicht in Übereinstimmung mit dem Geist sind, dann wandelt man nicht gemäß dem Geist. Die Bibel macht es in Apostelgeschichte Kapitel 5 sehr deutlich, dass Gott seinen Heiligen Geist denen gibt, die ihm gehorchen.
Richtig.
Da hat man die Kriterien, ob jemand im Geist wandelt oder nicht. An den Früchten sollt ihr sie erkennen.
Gehorsam ohne Liebe oder Glauben ist genauso wertlos.
Völlig wertlos. Sagtest du nicht einmal, dass es nicht die guten Menschen sind, die in den Himmel kommen, sondern die gehorsam sind?
Den Leuten gefällt diese Aussage nicht, denn es klingt so gesetzlich.
Ja.
Doch Jesus sagte, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ist das nicht Gehorsam?
Ja, das ist Gehorsam.
Man zeigt also seine Liebe durch Gehorsam.
Das andere ist natürlich das Motiv, warum man das Gesetz hält.
Ja.
Aus Furcht? Furcht wird uns nicht in den Himmel bringen. Was ist also das Motiv? Ist es Liebe? Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Das heißt, man muss sich so sehr mit dieser Sache beschäftigt haben, bis man es aus dem Blickwinkel Gottes sieht.
Ganz genau.
Man braucht also nicht nur den Glauben an Jesus, sondern auch den Glauben Jesu. Und er sagt, ich habe die Gebote meines Vaters gehalten.
Ja.
Wenn man daher die Gebote studiert und sie verinnerlicht, erkennt man, dass sie völlig logisch und absolut notwendig sind, damit Frieden, Eintracht und Liebe sich entfalten können. Dann ist es nicht mehr ein Gebot, sondern eine Liebestat, sie zu halten.
Amen. Es gibt eine Zeitspanne von 40 Jahren zwischen den Plagen und dem Auszug und der Inbesitznahme des gelobten Landes. Während dieser Zeit waren die Israeliten ein schrecklich halsstarriges Volk, die dem Herrn, der in ihrer Mitte war, trotzten. Könnt ihr bitte den Antitypus dieser Zeitspanne ansprechen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe darüber schon eine ganze Serie gemacht. Total Transformation, keine Zeit für Rebellion. Vielleicht kannst du einen Link dazu setzen.
Ja, mache ich.
Drücken wir es einmal ganz vorsichtig aus. Was die Israeliten auch immer taten, als sie dieses halsstarrige Volk waren, haben wir noch verbessert.
Ja.
Gottes Volk heute ist keinen Deut weniger halsstarrig als das alte Israel damals.
Definitiv.
Ganz egal, unter welchem Blickwinkel man es sieht. Nehmen wir beispielsweise die Ernährung. Sie sehnten sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Das moderne Israel, also Gottes Volk heute, sehnt sich auch nach den Fleischtöpfen Ägyptens.
Dieses kleine Wort, Murren.
Ja, das Murren, die Götzenanbetung. Sie haben so viele Götzen, sie haben nur eine andere Form.
Ja.
Ja, die Leute sollten sich die Zeit nehmen und vielleicht diese Serie anschauen.
Was für mich bei dieser Serie wichtig ist, ist die biblische Geschichte. Wenn man all dies Wissen hat und es keine Veränderung gibt, dann ist es nichts wert.
Ja, es genügt nicht, das Wissen im Kopf zu haben über den Erlösungsplan. Man kann jeden Vers in der Bibel zitieren. Der Teufel ist auch sehr gut darin, Bibelverse zu zitieren. Aber wenn es keinen Niederschlag im Herzen findet, dann ist es nicht der Balsam von Gilead. Ja, auch heute lebt ein halsstarriges Volk.
Ja, der Antitypus lebt und ist wohlauf.
Sehr richtig. Wer sind wir, um zu sagen, sie sind das halsstarrige Volk? Es gibt auch in unserem Leben genug Dinge, durch die wir uns für dieses halsstarrige Volk qualifizieren.
Das stimmt. Könntet ihr über den zweiten großen Auszug sprechen und wie nahe wir schon daran sind?
Worum ging es beim ersten Auszug? Es war eine Befreiung aus der buchstäblichen Sklaverei. Die Knechtschaft. Was ist also der zweite große Auszug? Es ist eine Erlösung aus einer geistlichen Knechtschaft. Aus der Knechtschaft der Sünde. Es gibt einen Auszug, der im persönlichen Leben stattfindet. Wenn man das Evangelium annimmt, dann gibt es einen Auszug aus der Knechtschaft der Sünde hinein in die Erlösung, die uns von Christus angeboten wird. Das findet auf einer individuellen Ebene statt. Daneben hat man eine Errettung in der Gemeinschaft. So wie die Israeliten als Nation aus der Knechtschaft in Ägypten herausgenommen wurden, was als Typus für Gottes Volk am Ende dient, die aus dieser Knechtschaft herauskommen, kommt aus Babylon heraus. Also auch eine Knechtschaft der Sünde. Babylon ist ja Verwirrung und Synkretismus, eine Vermischung von Wahrheit und Irrtum. Und Gott sagt, kommt aus diesem Durcheinander heraus, weil es eine Behausung der Dämonen geworden ist, eine Behausung jedes unreinen und verhassten Vogels. Da ist ein falscher Heiliger Geist, der in eine Rebellion gegen Gottes Gesetz führt, anstatt Gottes Gesetz anzunehmen. Deshalb kommt heraus, damit ihr nicht ihrer Sünden und Plagen teilhaftig werdet und ins Gericht kommt. Das Gericht hat, wie wir schon in vergangenen Folgen besprochen haben, eine Grundlage, nämlich das Gesetz.
Die Übertretung des Gesetzes.
Kommt heraus aus ihr, mein Volk. Und in diesem letzten Aufruf, kurz vor Ende der Gnadenszeit, stehen wir als Volk Gottes im Grunde bei Baal Peor.
Baal Peor.
Ja.
In diesem entscheidenden Moment, an dem der letzte Abfall sogar in der Kirche stattfindet und eine Trennung stattfindet, die Sichtung innerhalb der Gemeinde, und danach betraten sie
Kanaan.
So wird Gottes Volk ins himmlische Kanaan gehen, wenn einmal die Gnadenszeit zu Ende ist, die Plagen gefallen sind und Christus kommt, um sein Volk mitzunehmen. Es gibt also einen individuellen und einen gemeinschaftlichen Auszug.
Und wie nah, denkst du, sind wir?
Es steht vor der Tür. Hatten wir nicht so einen Titel?
Amen. Dann hatten wir eine Aussage, die so schön ist, dass wir sie vielleicht näher besprechen sollten. Die Überschrift lautet Gerechtigkeit durch Glauben. Diese Person schreibt, meine Frau und ich lasen kürzlich vom Schatten zum Licht und mir fiel dieser rote Faden der Gerechtigkeit aus Glauben auf, der sich hindurchzieht. Angefangen bei Adam, Eva, Kain und Abel, durch das finstere Mittelalter hindurch, bei der Reformation und bis in unsere Zeit. Satan hat dieses Thema in jedem Zeitalter am vehementesten angegriffen.
Auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Die Gerechtigkeit aus Glauben widerspricht der menschlichen Natur. Wir wollen unseren hilflosen Zustand nicht erkennen. Wir wollen etwas zu unserer Erlösung beitragen. Aber wie wir schon festgestellt haben, kann eine tote Person gar nichts beitragen.
Richtig.
Die Gerechtigkeit aus Glauben ist in Wahrheit die Botschaft des dritten Engels. Ja, natürlich, besagt sie, nimm nicht das Mahlzeichen des Tieres an. Geh nicht konform mit dessen Gesetz, das Gottes Gesetz entgegensteht. Denn Gerechtigkeit zeigt sich durch Gehorsam gegen Gottes Gesetz. Nicht wahr?
Ja.
Nicht als Mittel der Erlösung, sondern als Konsequenz der Erlösung. Alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Diese wunderbare Wahrheit, dass der Gott des Himmels sich herablässt, um den Platz eines in seinen Übertretungen toten Sünders einzunehmen, selbst die Striemen empfängt, die mich treffen sollten, und diesen Preis bezahlt, um mir anschließend dieses ewige Leben unter der Bedingung von Gerechtigkeit aus Glauben wieder anzubieten, allein aus Glauben und nicht aus Werken, damit ich mich nur der Gerechtigkeit Jesu rühmen kann. Das ist die Schönheit der Erlösung. Das ist die biblische Botschaft und das ist die Botschaft, die der Großteil der Welt nicht annehmen will. Zu meinem großen Entsetzen hat die protestantische Welt diese Lehre in der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigung kompromittiert. Denn, wie du weißt, steht dort, dass wir jetzt allein aus Gnade und nicht allein aus Glauben gerettet sind. Und auch durch Christi erlösende Werke und nicht durch sein versöhntes Blut. Dass die Protestanten darunter unterzeichnet haben, ist für mich unfassbar.
Gerechtigkeit aus Glauben verneint nicht, wie wir es auch schon vorher gesagt haben, das Halten des Gesetzes.
Das ist richtig.
Steht nicht in Hebräer die Liste der Glaubenshelden? Abraham, der glaubte, aber die Bibel sagt ebenso, dass Abraham die Gebote hielt.
Okay, natürlich. Sehen wir uns diesen Vers an. 1. Mose Kapitel 26, Vers 5. Weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Wenn Abraham allein aus Glauben gerettet war, welche Gebote, Satzungen und Gesetze hielt er dann? Sein Glauben wurde durch Werke vollkommen, wie Jakobus es ausdrückt. Wenn wir zum Hebräerbrief gehen,
bevor wir das lesen, möchte ich anmerken, dass Abraham noch vor dem Sinai war.
Oh ja.
Nicht, dass erst Mose den Israeliten das Gesetz gegeben hat, es ist das gleiche Gesetz. Es galt schon, bevor es dort verkündet wurde.
Ganz genau. Wir wissen, dass das Gesetz schon vorher da war. Denn als er sie aus Ägypten herausführte, sagte er, ich will prüfen, ob sie nach meinen Gesetzen wandeln oder nicht. Und wie du weißt, fiel das Manna so, dass der Sabbat hervorgehoben wurde, auch schon bevor sie zum Berg Sinai kamen. Gehen wir doch einmal zum Hebräerbrief. Im ersten Kapitel sagt er uns genau, wer Jesus ist. Es ist ein wunderschönes Kapitel. Vielleicht eines der am wunderbarsten geschriebenen Kapitel in der Bibel. Darin steckt so viel Tiefe.
Vielleicht kannst du in einer zukünftigen Folge etwas näher auf den Hebräerbrief eingehen.
Ja, wir sollten uns den Hebräerbrief genauer ansehen. Das erste Kapitel sagt uns, wer Jesus ist. Das erste Kapitel sagt uns, dass er der Schöpfer ist, dass er der erhabene Sohn Gottes ist.
He is the exalted Son of God.
Vers 13, zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst und derer Willen, welche das Heil erben sollen? Die erhabene Natur des Sohn Gottes wird im Kapitel 1 herausgearbeitet. Wir werden jetzt nicht in alle Details gehen. Wenn wir Kapitel 2 lesen, wird uns Vers 3 von dieser großen Erlösung berichten. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Erlösung wird ein Studium für alle Ewigkeit. Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Das sind die Jünger.
Genau.
Die bestätigen ihn. Gehen wir zu Vers 10. Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führt, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Jesus ertrug das Leid für uns. Vers 14 sagt, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel. In Vers 16 bringt er uns zu Abraham. Er schreibt, denn wahrlich, er nahm ja nicht die Natur des Engels auf sich, sondern den Samen Abrahams nahm er an. Er wurde also ein Mensch, um sich ganz mit der Menschheit zu identifizieren. Und er bezahlt den Preis für die Menschheit. Es ist traurig, dass viele moderne Übersetzungen den Vers 16 verdrehen und sagen, sicherlich hilft er nicht den Engeln. Aber die Übersetzung der King James Version trifft es genau.
So spot on. For verily,
aber wahrlich nahm er nicht die Natur des Engel auf sich, sondern er nahm den Samen Abrahams auf sich. Blättern wir weiter zum Kapitel der Glaubenshelden, Kapitel 11. Wir haben darüber schon oft gesprochen. Ich habe auch schon oft darüber gesprochen. Ich denke, man könnte zahllose Predigten über den ersten Vers halten. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich habe immer gesagt, dass das der lächerlichste Text in der Bibel ist, wenn man ihn für sich allein betrachtet.
Allerdings.
Aber er ist der wichtigste Text, denn Vers 6 sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Wenn also der Glaube die Substanz der Dinge ist, worauf man hofft, und der Beleg für die Dinge, die man nicht sieht, wie es wörtlich im Englischen heißt, dann gründet sich Glauben per Definition nicht auf das, was man sieht.
Nein.
Es gründet sich darauf, was man glaubt. In diesem Zusammenhang erwähne ich immer gern ein Gerichtsverfahren. Dabei ruft der Richter einen Zeugen auf und sagt, bitte sagen Sie uns, was Sie gesehen haben. Machen Sie Ihre Zeugenaussage. Der Zeuge stammelt, Euer Ehren, das habe ich nicht gesehen. Was würde der Richter sagen?
Sorry, tut mir leid.
Na, hören Sie mal, was machen Sie dann hier? Sie verschwenden unsere Zeit. Wie kann etwas, worauf Sie hoffen, eine Substanz haben? Man kann nicht auf etwas hoffen, was gleichzeitig eine Substanz hat. Denn Substanz bedeutet doch, dass das, worauf man hofft, wirklich da ist, eine Tatsache ist. Man kann nicht hoffen, einen Ferrari zu fahren und gleichzeitig die Tatsache haben. Man kann nicht hoffen, zu klettern, den Fuß auf den Boden stellen und den Unterschied spüren, oder? Nein. Glaube gründet sich auf etwas, von dem man weiß, dass es geschehen wird, aber es ist noch nicht geschehen.
Hast du nicht auch gesagt, dass wir keinen Glauben mehr brauchen, wenn wir einmal im Himmel sind? Denn dann haben wir die Realität.
Ganz genau. Glaube ist also die feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ich hoffe auf das ewige Leben. Und diese Hoffnung muss für uns so real sein, dass es für uns quasi greifbar wird. Wie eine Substanz. Man muss schon in dieser Hoffnung leben. Und wie erlangt man diese Hoffnung? Durch Glauben. Und woher bekommt man ihn? Von Christus.
Genau.
Man muss sich seine Gerechtigkeit aneignen. Und im Glauben muss man annehmen, dass er sie zurechnet und verliehen hat. Und deine Freunde müssen sagen, was ist denn mit dir passiert? Du bist so verändert. Wir erkennen dich nicht wieder. Es muss eine Veränderung geben.
Eine Umwandlung.
Ohne diese Transformation gibt es keinen Beleg dafür, dass du Christus kennst. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Das heißt also, ex nihilo. Er sprach und es stand fest. Glaubst du das?
Ja.
Die Welt der Wissenschaft muss das glauben, denn die Welt der Wissenschaft sagt, dass die Welt aus dem Big Bang entstand.
Aus dem Nichts.
Ja, einfach aus dem Nichts. Sie glauben das also und machen sich über die lustig, die glauben, was die Bibel sagt. Wenn doch ihre Prämissen genauso lächerlich sind.
Das ist genauso Glaube.
Ja, auch ein Glaube. Das ist keine Wissenschaft, überhaupt nicht. Sie versuchen es als Wissenschaft zu verkaufen.
Allerdings.
Ich habe kein Problem mit der Wissenschaft.
Nein.
Aber ich habe ein Problem mit der Philosophie der Wissenschaft. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Und dazu gehört auch diese Frage. Dazu gehört Adam, Eva, Kain und auch Abel. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass das Opfer Abels besser war als das Opfer Kains. Warum?
Wegen seines Herzens und seines Gehorsams.
Und er machte sich eine Gerechtigkeit zu eignen, die außerhalb von ihm selbst war. Er sagt, das Lamm, das ich als Opfer bringe, ist mein Stellvertreter. Gerechtigkeit aus Glauben.
Ja, er vertraute nicht auf sich selbst. Er vertraute auf eine Quelle außerhalb.
Ganz genau. Und er wurde durch das Blut jenes Lammes erlöst. Was brachte Kain?
Das Werk seiner Hände.
Genau, seine Hände Werk. Welches davon war das Bessere?
Abels Opfer war das Richtige.
Okay. Wie sieht es in der heutigen Welt aus? Haben wir diese beiden religiösen Systeme nicht auch Seite an Seite?
Ja.
Weißt du, dass nur der Protestantismus, der ein kleiner Teil der Religionen dieser Welt ist, ein ganz kleiner Teil, sogar innerhalb der Christenheit ist es nur ein Teil, die wie Abel sich diese Gerechtigkeit zu eigen machen, wogegen der Rest der Welt ein Opfer der Werke hat.
Ja.
Was eine sehr traurige Sache ist, nicht wahr?
Ja, das stimmt.
Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Hier sieht man diese ganze Frage nach Tod und Auferstehung, die heute ja von der Welt auch geleugnet wird. Sie sagen, wenn man stirbt, geht man direkt in den Himmel. Hier wird jedoch eindeutig ausgesagt, dass Henoch lebendig entrückt wurde. Jeder andere stirbt und muss auf seine Auferstehung warten. Die Welt glaubt es nicht. Hat sie den Glauben an Jesu?
Nein.
Man muss glauben, was die Bibel sagt, um sich diesen Glauben anzueignen. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Gerechtigkeit aus Glauben ist das Herzstück der Erlösung. Und sogar in den Reihen der Gläubigen hat man den Streit zwischen dem Weg Abels und dem Weg Kains. Der wird sich bis zum letzten Augenblick der Weltgeschichte fortsetzen. Gerechtigkeit aus Glauben ist das Herz der dritten Engelsbotschaft. Durch Glauben baute Noah, wir müssen gar nicht weitermachen,
stimmt,
diese Arche. Glaubt die Welt das heute?
Nein.
Nein. Haben sie Glauben?
Nein.
Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Gefallen sie Gott mit ihren Vorstellungen über Evolution und dem Leugnen einer weltweiten Flut?
Nein, gar nicht.
Nein. Und dann dieser Vers, den du erwähnt hattest. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde.
Was machte er also aus seinem Glauben?
Er handelte entsprechend.
Und gehorchte.
Und erhielt er gleich und sofort das Versprechen?
Nein.
Nein, er war ein Fremder und lebte unter Fremden.
Allerdings.
Und sogar als es um einen Begräbnisplatz ging, erhielt er ihn als Geschenk oder kaufte er ihn?
Nein, er kaufte ihn.
Er wurde ihm als Geschenk angeboten, aber er kaufte ihn. Er zahlte dafür. Keiner von ihnen hatte die Verheißung erlangt. Wir können weiterlesen. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Nicht der Substanz. Aber im Glauben hatten sie diese Substanz, obwohl sie letztendlich noch nicht greifbar war. Denn er wartete auf die Stadt. Da haben wir einen weiteren Aspekt. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, derer Baumeister und Schöpfer Gott ist. Nun, gibt es eine Stadt im Himmel, deren Architekt und Baumeister Gott ist?
Ja.
Entspricht das der Bibel?
Ja.
Sagt uns das Buch Offenbarung nicht, dass es ein neues Jerusalem geben wird, das vom Himmel herabkommen wird, wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut?
Genau, die Stadt Gottes.
Glauben die Menschen das?
Nein, sie wollen ein irdisches Reich.
Sie wollen ein irdisches Reich. Aber wir wollen ein himmlisches Reich, nicht wahr?
Ja.
Gehen wir noch einmal zurück zu diesem Vers in Johannes 14. Es ist unglaublich, wie oft wir ihn schon gelesen haben. Aber darum dreht es sich doch. Wir müssen ihn auswendig wissen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt. Hier haben wir dieses kleine Wort. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Ist das eine reale Stätte oder etwas Nebulöses?
Nein, das ist real.
Deren Schöpfer und
Baumeister Gott ist.
Genau, das ist Gott. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Was ist dieser Weg?
Die Wahrheit und das Leben. Jesus.
Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gerechtigkeit durch Glauben ist der einzige Weg, sich die Erlösung anzueignen und Erbe der Verheißung zu sein.
Und dem Glauben entspringt der Gehorsam.
Noch ein letzter Vers, der mir in den Sinn gekommen ist. Gehen wir zu Jesaja Kapitel 58. Hast du es?
Ja.
Gehen wir zu Vers 13. Und lesen wir Vers 13 und 14, die letzten beiden in Jesaja 58. Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehrenwert, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann... Das ist ein sehr wichtiges Wort. Dann,
nach all diesen Dingen,
wirst du an den Herrn deine Lust haben, und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Was ist das Erbe Jakobs?
Ewiges Leben.
Das ist das Erbe Jakobs. Das Versprechen war, dass er Kanaan erben würde.
Ja.
Kanaan war der Typus und hier beziehen wir uns natürlich auf das antitypische Kanaan. Da hätte ich noch eine Frage. Spielt der Sabbat in der Glaubensfrage eine herausragende Rolle?
Ja.
Wiederholen wir nur kurz. Glaubte oder glaubt die Welt an die Geschichte von Noah, wie sie die Bibel erzählt?
Nein.
Nein.
Wir haben schon gesehen, dass es als Verschwörungstheorie gilt.
Stimmt. Glauben Sie an den Schöpfungsbericht?
Nein.
Das ist die allererste Aussage in Hebräer Kapitel 11, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet wurde. Das muss man glauben. Was ist dafür das Symbol?
Der Gedenktag, der Sabbat.
Wenn man also den Sabbat hält, ist das jetzt Werke oder vielmehr das Anerkennen eines Werks, das Christus schon vollbracht hat? Sowohl in der Schöpfung als auch in der Erlösung.
Es gehört dazu.
Es ist ein Teil der Gerechtigkeit aus Glauben.
Man kann das nicht trennen.
Nein, man kann es nicht trennen. Gebe Gott uns Weisheit, wenn wir Erlösung durch Werke von der Erlösung durch Glauben trennen. Wenn wir den Sabbat betrachten als das große Denkmal unseres Glaubens, an diese Schöpfung und diese Erlösung, möge Gott uns Weisheit geben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, dein Buch ist so voller Weisheit, die erfasst werden muss. Ich bitte, dass der Heilige Geist unseren Verstand und den Verstand jedes Lesers erleuchtet, damit sie die Tiefe, die Breite und Höhe deines Wortes erfassen können, die zur Erlösung dient. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.